Ein spannendes Thema in der Urgeschichte, in Zeit, wo Gott alles geschaffen hat. Und wenn wir uns vielleicht an die letzten Predigten erinnern, dort ging es um die Schöpfung, dort ging es, wie Gott alles schön gemacht hat. Und er blickt zurück und sagt, das, was ich gemacht habe, ist alles sehr gut. Und selbst Gott, ja, also bewertet das als sehr gut und sagt, es ist gut. Und er pflanzt den Menschen ein. Der Mensch lebt in diese sehr gute Schöpfung, in diese kreative Plan Gottes, und dann kommt der Sündenfall. Der Sündenfall, und auch darüber haben wir gesprochen, und das ist nichts Gutes. Gott wird verletzt, Gott wird von Menschen enttäuscht, und leider, so wie es ist, wie wir auch gerade gesungen haben, wir haben einen heiligen Gott. Und das Heilige muss von Sündhaften getrennt werden. Und so entsteht eigentlich die Möglichkeit, oder so passiert es, dass der Mensch aus der Gegenwart Gottes, wo Gott immer war, wo Gott spazieren gegangen ist, so wird es uns berichtet, mit dem Menschen gesprochen, musste der Mensch von Gott getrennt werden. Dann sprachen wir weiter über die Ehe, die Gott auch geschafft hat. Die Ehe, wie die funktionieren sollte. Und beim letzten Mal, als wir geredet haben, oder der Robert, das war nicht der letzten Sonntag, sondern davor der Sonntag, da gab es den ersten Mord. Ein Bruder bringt seinen eigenen Bruder um. Heute reden wir über eine Geschichte Noahs. Und jeder von uns, ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die noch nie was vom Noah gehört haben? Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwas von Arche, von Noah, irgendwas hat man gehört. Man hat heute entweder, hat man irgendwelche Komiker, die sich darüber lustig machen, dann gibt es irgendwie, nicht irgendwie, sondern dann gibt es gute und auch nicht so gute Kindergeschichten, Gute-Nacht-Geschichten, die man den Kindern vorliest. Dann gibt es die Gemeinden, die sich nennen Arche. Dann gibt es Krankenhäuser, die sich nennen Arche. Dann gibt es Kindergartengruppen, die sich nennen Arche. Und immer, oder man könnte irgendwie in Berührung mit dieser Geschichte oder zumindest da, wo man sich die Frage stellt, was ist eigentlich mit dieser Arche und was wird damit gemeint? Und wenn wir das ganz genau wissen wollen, so müssen wir in das Buch, in die Bibel reinschauen, ab dem 6. Kapitel, und 6., 7., 8. und 9. Kapitel berichtet darüber, was mit dieser Arche ist und was wird damit gemeint und was passiert. Und es ist ein sehr langer Abschnitt heute, und man könnte sich auch die Predigt einfach mal so vorstellen, man liest die 4 Kapitel, und wenn es noch da Fragen gibt, dann stellt man die Fragen und dann bearbeitet man die Fragen, und damit wäre die Predigt auch zu Ende. Oder wir gehen einzeln auf die, und dazu habe ich mich auch entschlossen, ich werde den Text nicht komplett lesen, ich werde nicht die 4 Kapitel lesen, das dürft ihr gerne zu Hause euch durchlesen, was da genau passiert ist. Aber ich habe mir 3 Punkte aus der ganzen Geschichte von Arche Noah rausgesucht. Und zwar der erste Punkt, den ich habe, die Verdorbenheit des Menschen. Darüber wird ja gesprochen. Der zweite Punkt, die Reinigung der Erde durch die Sintflut. Die neue Welt nach der Sintflut. Das sind die 3 Punkte, über die ich mit euch heute Gedanken mal austauschen möchte. Das, was mich beschäftigt hat und das, was eigentlich passiert ist. Und damit fangen wir an, die Verdorbenheit des Menschen. Die Verdorbenheit des Menschen hat angefangen im Garten. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist oder nicht, aber dort hat es alles angefangen. Und wenn du das genau sehen möchtest, da kannst du eigentlich nachlesen im 1. Kapitel, dort, wo Gott den Menschen schuf, wo er den Menschen gemacht hat, nach seinem Ebenbild, wie es anfängt. Und viele sind der Meinung, oder man ist der Meinung, der Sündenfall ist eigentlich passiert, indem die Eva oder die Schlange verführte die Eva und die Frucht wurde gegessen. Und das ist der Sünden. Aber ich glaube, die Verdorbenheit des Menschen hat es schon viel, viel früher angefangen. Die Verdorbenheit des Menschen, und hier wird es uns interessant, ist, dass es am Anfang mehrere Mal erwähnt wird in den ersten Kapiteln. Und ich bin der Meinung und auch der Überzeugung, für mich persönlich, es hat viel, viel früher angefangen. Es hat mit der Herrschaft angefangen. Wisst ihr, als Gott den Menschen geschaffen hat, als er den Menschen und dass er dem alles gezeigt hat, was war der Auftrag des Menschen? Gott sagte zum Menschen, herrsche über wen? Über die Tiere, über Fische und das Geschöpf, das, was ich alles gemacht habe. Was sehen wir eigentlich? Wer herrscht über wen? Die Schlange herrscht über Eva. Wer gibt wem die Aufträge? Ich weiß nicht, ob das dir so bewusst ist oder nicht, aber ich sehe hier, dass die Schlange, das Tier, fängt an zu herrschen über den Mensch. Und das ist wichtig für uns, dass wir es verstehen, weil ich werde das später nochmal erwähnen, auf unsere Zeit heute. Es geht weiter. Es geht weiter an den Brudermord. Und als der Robert das letzte Mal das auch erwähnt hat, was wurde dem Kain gesagt? Die Sünde, die lauert bei dir vor der Tür. Du aber, Kain, du herrsche über die. Und die Sünde herrscht über den Menschen. Die Sünde herrscht über den. Und so sind wir heute an die Verdorbenheit des Menschen, dieses Herrschaft in den Menschen, die Sünde, die hat überhand genommen. Heute befinden wir uns in einem Zeitabschnitt, oder bei, nicht heute, sondern bei Arche Noah, circa 10. Generation der Menschengeneration. Weil die Menschen damals so lange gelebt haben, war es wahrscheinlich so die 10. Generation. Und das Zeitalter, dass Adam und Eva aus dem Garten rausgeschmissen wurden, sind circa 1500 bis 1600 Jahre vergangen. Also hier können wir uns auch vorstellen, nicht nur die Menschheit ist gewachsen, sondern die Sünde nahm auch immer mehr und immer mehr zu. Und die Sünde begann immer mehr und mehr zu herrschen. Und wenn wir die ersten Versen aus dem 6. Kapitel lesen, so stellen wir uns immer die Frage, ja, was wird denn hier gemeint? Die erste Verse, als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurde, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und da werden uns irgendwelche Gottessöhne genannt und wir beschäftigen uns mit diesen Gottessöhnen. Wer könnte diese Gottessöhne sein und was ist? Und weniger beschäftigen wir uns mit dem Vers 3, der hier geschrieben wird. Und im Vers 3 steht, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer in den Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm Lebenszeit geben, 120 Jahren. In dem Mensch ist die Sünde. Wir beschäftigen uns mit Sachen, was könnte es? Es ist wichtig. Ich will nicht damit sagen, es ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Aber vielmehr sollen wir Fokus darauf werfen, was ist eigentlich passiert aus der Menschheit. Und wir stellen fest, dass die Sünde annahm oder die Sünde wuchs, die Sünde wurde größer. Und so habe ich als ich eingeteilt wurde für diese Predigt, habe ich diese Überschrift für diese Predigt gesagt, das Maß ist voll. Maß ist eine Maßeinheit. Das Maß ist voll und wenn das Maß ist voll, was passiert dann? Dann läuft es über. Und so merken wir auch hier, es läuft über. Das Maß ist voll und es läuft über und der Mensch sieht den Menschen an und sieht die ganze Menschheit. Und beschließt, den Menschen von der Erde zu vertilgen. Aber wisst ihr, was das Faszinierende für mich ist? Wisst ihr, wovon ich eigentlich begeistert bin? Dass wir in der ganzen Geschichte, von dem ersten Blatt an der Bibel, sehen wir die Gnade Gottes. Und deswegen möchte ich heute nicht unbedingt über das Gericht und wie böse und wenn die Menschheit heute das anschaut, wenn du mit den Menschen auf den Straßen redest, ich weiß nicht, ob du das schon mal versucht hast, aber rede mal mit den Menschen über Arche Noah, dann werden die sagen, wie böse ist doch Gott. Wie böse ist er gewesen, dass er die Menschen vertilgt hat. Und der Mensch sieht gar nicht eigentlich, wie böse der Mensch ist, sondern ich möchte uns hier in dem Gericht finden gleichzeitig auch die Gnade. Die Gnade Gottes und die Liebe Gottes zu den Menschen. Gott hätte das Recht, im Garten den Menschen schon zu vertilgen. Gott hätte Recht, den Kain von der Erde zu vertilgen. Gott hätte Recht, den Lamech, der sich zwei Frauen nahm, von dem uns beschrieben wird, der erste Ehebrecher wahrscheinlich, ja, also der uns da beschrieben wird, Gott hätte recht, den zu vertilgen. Weil das gegen Heiligkeit Gottes gesprochen hat. Aber Gott schenkt den Menschen Gnade. Und Gott schenkt Gnade auch hier in unserem Abschnitt. Wenn wir ersten Vers oder den Vers 3 lesen, mein Geist soll nicht ewig in Menschen bleiben, so finden wir Gericht. Aber im gleichen Satz finden wir Gnade. Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Dort, wo Gericht gesprochen wird, dort ist auch gleichzeitig Gnade. 120 Jahre. Und hier wird nicht das beschränkt, manche meinen, hier wird das Menschenalter beschränkt auf 120 Jahre. Ich bin der anderen Meinung da, also hier geht es nicht um das Menschenalter, weil wir kennen auch weiter den Abraham, der wurde älter als 120 Jahre. Wir kennen auch andere Personen aus der Bibel. Hier wird nicht das Alter des Menschen, dass der Mensch nicht mehr 120 Jahre lebt, sondern hier wird beschränkt, bis das Gericht stattfindet. Hier wird ein Zeitalter gesetzt, dass in 120 Jahren die Menschheit vertilgt wird. 120 Jahre gibt Gott Gnade, sich umzukehren, Buße zu tun. In 1. Mose 6, 7 bis 8 lesen wir weiter. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, von dem Erdboden vertilgen. Von Menschen an bis Vieh und bis zum Gewürm und bis zu dem Vögel des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und den nächsten Atemzug, was lesen wir in Vers? Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. In einem, wo er gesagt hat, ich will die Menschen vertilgen, in anderem Atemzug sagte, Noah aber findet Gnade. Und es gibt doch einen Menschen, der Gnade findet. Und wie groß muss hier Gnade Gottes sein? In 2. Petrus 2, Vers 5 wird Noah uns vorgestellt als Prediger der Gerechtigkeit. Dort heißt es, nur 8 Personen hat er bewahrt, als er die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, und 7 andere mit ihm. Eine Gnade, die hier stattfindet. Und wisst ihr, ab Vers 8 fängt eigentlich, Kapitel 6, Vers 8, dort fängt die Geschichte Noahs an. Es wird erzählt, Noah aber fand Gnade. Und mit Noah fand auch die Gnade die ganze Menschheit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn der Mensch vertilgt. Können wir uns auch gar nicht. Und es wären alles nur Spekulationen heute. Aber Gott hatte mit der Menschheit, mit dem Noah, setzt er auch Gnade dem Menschen. Und er rettet den Menschen. Er rettet die Menschheit. Ist das nicht großartig von Gott? Auf eine Seite sehen wir das Gericht. Auf eine Seite sehen wir vielleicht den zornigen Gott. Und in dem Augenblick, wo wir unseren Fokus auf den zornigen Gott legen oder wo wir nur mit uns damit beschäftigen, verlieren wir die Gnade und finden und sehen die Gnade gar nicht, weil uns der Blick gar nicht dazu reicht. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer heute, lass uns doch Blick werfen auf die Gnade des Herrn. Lass uns doch nicht in die Haut des Herrn hineinversetzen und sagen, oi, oi, oi. Sondern lass uns doch dankbar darauf blicken, wie gnädig und barmherzig doch Gott ist. Dass du heute hier sitzen darfst, dass du die Luft genießen darfst, dass du atmen darfst, es ist allein Gnade des Herrn. Hundertzwanzig Jahre gibt Gott zur Umkehr, zu Buße für Menschen. 120 Jahre predigt Noah. Ich weiß nicht, wie es da einzuteilen ist und wie kommt man auf diese 120 Jahre. Aus der Geschichte wissen wir, dass Noah Bauzeit, er war 500 Jahre alt, als er 600 Jahre alt war, geschah die Sintflut und doch wird es berichtet, 120 Jahre, gib Gott Gnade. Noah durfte predigen. Wahrscheinlich war nicht Noah der Prediger, der sich auf die Straße, so wie wir uns den Jona vorstellen, wir hatten letztes Jahr die Predigserie über Jona, und wahrscheinlich war das nicht so einer, der in die Stadt Ninive hineinkam oder jetzt hier reinkam und predigte noch 120 Jahre und Gott wird Regen schicken. Noah predigte mit der Tat, indem er Tag für Tag aufstand und das tat, was Gott von ihm wollte. Noah baute diese Arche. Und wie seltsam muss es gewesen sein. Weder Noah noch die Menschheit kannte Regen. Denn wir finden nirgendwo, dass es geregnet hat schon. Es war ein Tau, was sich auf die Bäume setzte, auf die Pflanzen. Das lesen wir. Aber dass es schon mal geregnet hat. Die Menschen kannten keinen Regen. Und jetzt steht der Noah auf und redet davon, es wird Sintflut geben. Ich baue einen Kasten, damit die Menschheit gerettet wird. Und das 120 Jahre. Ich glaube, diese Überzeugungsarbeit hat angefangen in der Familie. In seinen eigenen vier Wänden. Drei Söhne, drei Schwiegertöchter plus seine Frau. Sechs Leute mussten Noah davon überzeugen. Es wird Gericht geben. Es wird uns auch nicht berichtet. Wir wissen das auch nicht. Aber wir können davon ausgehen. Diese Töchter hatten auch Eltern. Was ist mit denen? Was ist mit den Schwiegereltern? Diese Töchter hatten wahrscheinlich auch Geschwister. Was ist mit denen? Noah war verantwortlich für seine Familie. So wie du und ich. Du bist verantwortlich in erster Linie für deinen Haushalt. Kümmere dich nicht um die anderen. Jeder wird für seine Sache verantworten müssen. Der Mensch war verdorben, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Reinigung der Erde durch die Sintflut, den wir hier sehen. Und in 1. Mose 6, Vers 13 bis 22. Und wisst ihr was? Hier lässt Gott wieder seinen Gedankenlauf. Im Vers 15 lesen wir, Gott plant den Bau der Arche und dann sagt er dem Noah im Vers 15, und so sollst du sie machen. Nicht der Noah selber hat sich ausgedacht, wie die Arche auszusehen hat und wie die sein soll und die ganze Statik und die Architektur. Nein, das überlässt er nicht dem Menschen. Den Rettungsplan, diesen Rettungsplan hat Gott selber in der Hand. Und er sagt, so sollst du es bauen. Und dann gibt er ihm die Maßeinheiten. Das Interessante ist, ich habe das gelesen und wir lesen in der Bibel, wie groß die, ja, also 300 Ellen groß, ungefähr 133 Meter, dann 50 Ellen hoch, breit, 22 Meter ungefähr und dann 13 Meter oder 13 Ellen hoch. Drei Stockwerke soll es sein, was uns hier nicht berichtet wird, aber ein Statiker oder ein Architekt hat Volumen ungefähr ausgerechnet und wenn man die ganzen Massen nimmt, schreibt man da, so sind das circa 40.000 Kubikmeter, umbaute Kubikmeter. Und wisst ihr, was das für eine Fläche ist? Und da schreibt einer, ich habe das nicht geprüft, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es mehr als genug Platz und Repräsentation von jeder totgeweihten Art der Erde zu retten. Für jeden wäre da Platz, gerettet zu werden. Ist schon Wahnsinn, ja? Also Noah baut einen Kasten, was so groß ist, dass die Gnade für jeden gilt, gerettet zu werden. Leider schaffen es nicht alle. Gott plant, Gott gibt den Auftrag, Gott plant, das Leben zu erhalten. Aber mit dir will ich meinen Bund schließen oder aufrichten. Vers 18. Und er richtet mit ihm seinen Bund auf. Wir werden am Ende der Geschichte, in Kapitel 9, werden wir sehen, den Bund mit dem Regenbogen. Dazu kommen wir noch. Aber hier macht er einen Bund oder richtet mit ihm einen Bund auf, mit dieser Arche, mit dieser Rettung. Und er sagt ihm zu, dich werde ich retten. Und dann sehen wir, Vers 22, Noahs Glaubensgehorsam. Noah glaubt. Wenn er es nicht kannte, wenn er das noch nie gesehen hat, wenn er noch nie was davon gehört hat, doch er glaubt. Und Noah, in Vers 22 heißt das, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hat, so tat er. Wisst ihr, was wir hier vom Noah lernen dürfen und sollten auch? Er hört. Er hört auf Gott. Hören wir heute. Wir lesen die Bibel. Die Bibel warnt uns von manch einer Sache, von manch einer Gefahr. Höre ich darauf. Wie fahrlässig wäre das doch für Noah, wenn er nicht hören würde auf Gott. Auch wenn du das heute nicht verstehst und auch wenn du es nicht weißt, warum, wieso, weshalb, tu dein Ohr doch auf und höre auf Gott. Noah hatte auch keine Erklärung. Und ich weiß nicht, wie er den Menschen damals das erklärt hat. Bäume im Wald zu fällen, ein Schiff, einen Kasten zu bauen, weil Regen kommen wird in 120 Jahren. Bis zum Schluss, heißt es, haben die Menschen nicht geglaubt. Aber er hört auf Gott. Er glaubt. Ist der zweite Punkt hier. Noah glaubt. Auch wenn er sich das nicht erklären kann. Aber wir sollen glauben. Das, was Gott zu dir durch deine stille Zeit redet. Vielleicht, wo er dir Menschen auf den Weg stellt, die mit dir reden und dich warnen vor irgendwelchen Gefahren. Glaube dem. Noah glaubte. Und dritter Punkt, und der ist sehr wichtig, Noah gehorcht auch. Noah gehorcht Gott. In Hebräer 11, Vers 7 heißt es im Neuen Testament, dass Noah eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hat und vor der Furcht bewegt eine Arche baute. Hebräer, die Glaubenshelden, ja? Das, was mir erzählt ist, das, wovon man geredet hat, was Gott mir ich kenne das nicht. Ich weiß das nicht. Ich kann das auch nicht einordnen. Aber aus Furcht des Herrn, vor der Furcht des Herrn, mache ich das. Wie viel Probleme, wie viel Sorgen würde uns das den Menschen heute ersparen, wenn wir hören, wenn wir glauben und wenn wir gehorchen würden? In Erziehung der Kinder müssen wir das als Eltern feststellen. Als Eltern haben sich das festgestellt, na, wenn er das gehorcht, dann müsste er nicht diese Konsequenzen tragen. Wir müssen gerade zu Hause einige Konsequenzen durchboxen. Und unsere Kinder sagen, wieso macht ihr das? Das sage ich mal so im Internet. Und da haben wir mit meiner Frau uns entschieden und haben gesagt, ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens wird bei uns Internet ausgeschaltet. Und so haben wir unseren Router programmiert, dass keiner mehr die Möglichkeit hat, eine Konsequenz auch für uns Eltern, um 22 Uhr geht der Router aus. Gestern haben wir mit Kindern einen Film geschaut, beim Prime. Und wisst ihr, was 22 Uhr passiert ist? Aus. Wir gehen schlafen. Aber ihr könnt das doch entsperren. Nein, wir können das nicht entsperren. Auch für uns gelten dieselbe Regeln. 22 Uhr ist das Internet aus. Ich sagte meinen Kindern, wir haben irgendwann mit ihnen auch gesagt, oder denen auch gesagt, am Sonntag wollen wir einen handyfreien Tag. Es ist ein bisschen schwierig. Wir wollen einen handyfreien Tag am Sonntag. Auch für uns gilt das. Wenn ein Anruf reinkommt, wenn Nachricht reinkommt, ist okay, aber wir wollen da nicht rumscrollen. Wir wollen da nicht irgendwelche Videos gucken. Und da haben wir, das klappt nicht so ganz. Und ich fragte meine Kinder, sollen wir auch am Sonntag soll das Netzwerk ausgeschaltet werden. Ah, warum machst du das? Wisst ihr, wenn wir manche horchen würden, wenn wir das tun würden, dann müsste man auch nicht die Konsequenzen. Vom Noah dürfen wir lernen. Er hörte, er glaubte und er war gehorsam. Und er baute eine Arche. Im Kapitel 7 heißt es, diese Arche, das, was er gebaut hat, ist ein Schutz für ihn und seine Familie. Dort heißt es im Vers 1, Kapitel 7, Vers 1, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Gott legt hier fest, wer in die Arche reinkommt. 120 Jahre, 100 Jahre vielleicht, weiß man nicht, wie das da passiert ist, aber der ganze Zeit, ganze Bauzeit der Arche, da kommt es dazu am Ende, dass Gott festlegt, du und deine Familie und niemand anders. Du und deine Familie geht in die Arche. Denn dich habe ich gerecht von mir erfunden, in diese Generation heißt das. Da war kein anderer. Ich weiß nicht, wie groß die Menschenbevölkerung damals war, aber es war niemand da, den Gott gerecht erfunden hätte, der in diesen Kasten gehen dürfte. Aber nur und seine Familie. Noah geht in die Arche, er hört darauf. Und im Vers 16, Kapitel 7, Vers 16 heißt es, und der Herr schloss hinter ihm zu. Die Tür wird zugemacht. Es kommt kein anderer mehr. Es war immer noch trocken auf der Erde. Es war immer noch kein Regen. Was muss er für einen Spott erlebt haben? Kein Wasser, kein Regen, kein Tau, nichts. Und spätestens hier mussten doch die Menschen wohin gehst du? Was machst du eigentlich? Was für eine Sinnflut? Aber er geht rein und Gott schließt die Tür, weil er glaubte daran, er hielt daran fest. Und als die Tür geschlossen war, in Kapitel 7, ab 17 bis 18, und die Flut kam, 40 Tage lang über die Erde und die Wasser schwollen an. Es kam plötzlich. Das Gericht kam plötzlich. Die Gnade war 120 Jahre. Doch das Gericht kam plötzlich, als er die Tür zugemacht hat. Und hier wird es uns beschrieben, von wo die Wasserquellen alles kamen. Der Mensch hat das noch nie gekannt. Der Mensch hat sowas noch nie gesehen. Von oben und von unten kam die Wassermenge. Und das, was vor circa 4 Jahren ist das her, das, was wir im Ahrtal hier, einige von uns haben da auch mitgeholfen, das war nichts dagegen. Da hat es eine Woche geregnet. Und die Bäche und Fluten kamen und zerstörten einiges. Hier heißt es 40 Tage und 40 Nächte und nicht irgendein Regen. Es heißt, Fenster des Himmels wurden geöffnet und Wasser und Fluten kamen.
Weiter heißt das in Kapitel 7, 21 bis 30, da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte. So löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war. Nur blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war. Die Tiere waren auch mit dran. Jesus nimmt Stellungnahme dazu. Jesus im Neuen Testament, in Matthäus-Evangelium 24, Kapitel 24, ab Vers 38. Er beschreibt diese Situation. Ab Vers 38, dort heißt es, denn wie sie jene Tage vor den Fluten waren, sie aßen und tranken, sie heiraten und verheiraten, bis zu dem Tag, da Noah die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles wegraffte. Auch Jesus erzählt davon im Neuen Testament. Die Menschen damals unterscheiden sich zu uns heute gar nicht. Sie lebten ganz normal. Sie lebten, sie heirateten. Man könnte sagen, sie gingen arbeiten, haben gearbeitet, aber die haben Gott nicht erkannt. Die waren blind. Die Menschen waren blind für das, was Noah getan hat. Überlegt euch mal, Bau der Arche. Nicht einer hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob der 100 Jahre, vielleicht baute nur 80 Jahre, weiß ich nicht. Wird uns nicht beschrieben. Wird uns nicht klar gesagt. Aber es war eine lange Zeit, um das zu bauen. Sie ignorierten sogar Gottes Warnung. Also da muss doch wenigstens einer hingekommen und gefragt, Noah, was machst du da? Und er hat die Geschichte erzählt. Gott hat mir gesagt. Aber die Menschheit ignorierte Gott. Gott gab ihnen Gnade. Umsonst. Keiner musste was dafür tun. Aber sie nahmen es nicht an. Doch als das Gericht kam, kam es schnell. Es war zu spät. Sie verstanden nicht, dass Gericht über sie hereinbrach und sie unter dessen Wucht umkamen. Die Menschheit hat es nicht verstanden. 40 Tage und 40 Nächte. Und manch einer erzählt das vielleicht in der Kindergeschichte gar nicht weiter. Naja, denkt man, was ist 40 Tage und 40 Nächte? Die Bibel berichtet uns, Noah war fast ein Jahr in diesem Kasten eingeschlossen. Wir erinnern uns, nicht er hat die Tür zugemacht, Gott hat die Tür geschlossen. Gott gebot ihn auch, ein Fenster zu bauen. Und dieses Fenster schaute zum Himmel heraus. Er schaute nicht zur Seite irgendwo, zum Himmel sollte es gebaut werden. Und dann diese im Kapitel 8, und dort fängt es an, im Kapitel 8, im Vers 1. Guck mal, was da steht. Und Gott gedachte an wen? An Noah. Gott hat den Noah nach einem Jahr nicht vergessen. Gott gedachte an Noah. Und Gott gedachte an sein Versprechen. Und Gott gedachte an das, dass er ihn retten wird. Und Gott gedachte daran, dass auch Noah gerettet wird. Und wir lesen in Kapitel 8, wie es dazu kam. Was der Noah tun sollte. Wie Noah gerettet wurde. Weil Gott an ihn gedachte. Gott dachte an ihn. Mein dritter Punkt und mein letzter Punkt ist es, die neue Welt nach der Sintflut. Wie fängt die neue? Jetzt hat Gott alles ausgetilgt. Sündhafte Welt, dann das Gericht, die Sintflut und jetzt kommt die neue Welt. Das Wasser ist abgelaufen, wird uns beschrieben auch. Das Wasser ist abgelaufen, die Arche ist stehen geblieben. Viele fragen sich, wo ist die Arche stehen geblieben? Wo ist die wirklich? Was habe ich gehört? Auf einem Berg. Auf welchem?
Wie? Ararat. Okay, das ist ein Gebirge, das ist eine ganze Kette, auch sehr gut. Doch jetzt die Frage. Dieses Ararat, dieses Gebirge ist von drei Ländern umgeben. Auf welche Seite ging Noah runter? Völlig egal, völlig uninteressant. Ja, also. Aber diese Fragen stellen sich die Menschen und beschäftigen sich damit. Vielleicht mal eine kurze Erklärung, wo ich auch mir das gut vorstellen. Also da ist Türkei, da ist Iran, ja, also, und da ist Armenien. Leute aus Armenien hier, Leute, die immer da gewesen sind in Armenien? Keiner da. Armenien ist ein Volk, was sehr groß im Traubenanbau ist. Was hat der Noah getan? Also wir werden nicht in Türkei oder im Iran Traubenanbau sehen, aber in Armenien werden wir das sehen. Es könnte sein, weiß ich nicht. Noah baute Trauben an, ja, also wir sehen das. Könnte sein, weiß ich nicht, ist auch völlig egal, aber ist eine gute Sache, mal drüber nachzudenken. Ja, also Armenien ist sehr reich an Traubenanbau und an dem Wein und wir lesen also diese Geschichte, also was der Fall war für Noah nachher, was ihm zu Verhängnis wurde. Aber das ist völlig egal. Die neue Welt. Noah fängt nicht mit dem Traubenanbau an. Was macht Noah zuerst, als er aus der Arche freigelassen wird? Wir lesen in Kapitel 8, Vers 20. Und Noah baute dem Herrn ein Altar. Als erstes, Noah kommt raus, die ganze Tiere, und er baut dem Herrn ein Altar. Was hat man auf dem Altar? Was kennen wir von dem Altar? Auf dem Altar hat man geopfert. Für was hat man geopfert? Für die begangene Sünde. Erkannte Noah vielleicht, dass er doch nicht so ganz perfekt ist? War das vielleicht ein Jahr der Schule, wo Gott ihn durchgeführt hat? Noah hat Gnade erfunden vor Gott. Aber erkannte er vielleicht doch, auch mir hätte es passieren können. Auch ich hätte unter den Menschen sein können. Und Noah geht raus und er baut ein Altar. Als allererste seine Tat, er baut ein Altar und dankt Gott. Er betet ihn an. Und ich habe das schon vorher erwähnt, also er betet ihn an. Wenn wir allein überlegen an die Schwiegertöchter, Schwiegereltern, die Geschwister von den Töchtern, die sind wahrscheinlich in Fluten umgekommen. Wissen wir nicht, wird uns nicht berichtet. Aber Noah dankt. Noah baut ein Altar. Und Gott hat vorher schon den Plan, deswegen von jedem Tier nur ein Pärchen wird uns erwähnt, aber von dem reinen Tier sollst du sieben nehmen, damit er auf dem Altar die vor dem Herrn bringen kann. Und nur betet den Herrn an. Und dann gibt Gott ein Versprechen dem Noah, was wir bis heute sehen dürfen. Ein Versprechen, was den Noah und die Menschen daran erinnern soll. Und an was soll es uns erinnern? Manch einer verbindet das mit dem Gericht. Aber eigentlich soll es uns daran erinnern, dass Gott nie wieder sowas tun möchte, dass er eine Sintflut über die Menschen schickt. Und die Weltbevölkerung, im Kapitel 9 werden wir lesen, oder lesen wir auch, dort sagt Gott dasselbe wieder, was er zu Adam und Eva gesagt hat, im Kapitel 9, im Vers 1 bis 17, dort erwähnt er, seid fruchtbar und mehrt euch. Das kennen wir doch schon irgendwoher, ja? Adam und Eva, denselben auch, seid fruchtbar und mehrt euch. Und er sagt, ich mache einen Bund mit euch. Und die Weltbevölkerung stammt von seinen Söhnen ab. Und wir kennen die Japhet, Ham und Sem. Das sind die drei Söhne, von denen die Weltbevölkerung entstanden ist. Und wisst ihr, nachdem Noah diese Gnade erlebt hat, nachdem Noah Gnade erfahren hat von dem Herrn, wird uns auch Noah im 9. Kapitel so schwach gezeigt, wie er ist. Er betrinkt sich, er liegt da nackt in seinem Zelt. Einer der Söhne fängt sich über ihn lustig zu machen. Dort, wo Noah gerade noch Gnade erlebt hat, verfluchte sein Sohn und sein Enkel. Das ist die Natur des Menschen. Dort, wo du gerade Errettung erlebt hast, legst du einen Fluch auf anderen. Ich habe euch gesagt, ich werde am Ende, das ist die Geschichte vom Noah. Was machen wir mit dieser Geschichte vom Noah heute? Es ist eine gute Geschichte. Wir können gut das den Kindern vielleicht vorlesen als Gute-Nacht-Geschichte. Wir können die Geschichte gut studieren. Wir hören nicht so oft Predigten über Noah. Aber was machen wir mit dieser Geschichte heute? Was macht die mit uns? Wisst ihr, viele, viele Jahre später schickte Gott eine Rettung durch seinen Sohn. Er schickte den Sohn und sagte, er wird euch frei machen von der Sklaverei der Sünde. Er ist die Arche. Jesus selber sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineinkommt, der wird leben. Und das Evangelium dürfen wir heute nicht 100 Jahre, nicht 120, nicht 3 Tage predigen, fast 2000 Jahre predigen wir heute. Meine Frage an uns heute. Den Mensch hat die Schlange damals beherrscht. Die Schlange gibt es heute nicht, die uns beherrschen kann. Aber wisst ihr, was es heute gibt? Die Sünde, die beherrscht uns. Und von diesen Sünden, von dieser Beherrschung, macht Gott dich heute frei. Stell dir heute die Frage, was beherrscht dich? Und vielleicht sagst du, mich beherrscht nichts. Darf ich euch was sagen? Diese Medien. Wer kann heute sagen, die beherrschen mich nicht? Wir mussten als Familie Grenzen einsetzen, weil wir gesehen haben, wie das kleine Gerät, wie die kleinen digitalen Medien uns beherrschen. Du sollst darüber herrschen, aber das Ding beherrscht dich. Wann legst du das weg, wenn vielleicht deine Eltern oder so mit dir geschimpft haben? Darf ich euch noch ein Beispiel bringen? Kennt ihr diese kleinen Zigaretten? Wie beherrschen die? Es ist okay, wenn einer das als Genuss, vielleicht sagst du, okay, ich genieße das, ich bin auf dem Geburtstag, auf dem Weihnachtstag, ich will dich nicht verdammen deswegen. Aber schlimm wird es, wenn das Ding fängt dich an zu beherrschen. Wenn du zitterst und musst das Ding kaufen, laufen zu kaufen, damit deine Nerven ruhig gestellt werden. Ich nenne euch eine weitere Sache. Alkohol. Was ist, wenn du das nicht mehr als Genuss hast, sondern wenn es anfängt, dich zu beherrschen? Wovor Jesus auch warnt. Wenn Alkohol fängt, dich an zu beherrschen. Pornografie und zig andere Dinge könnte ich dir heute noch aufzählen, was den Menschen heute beherrscht. Doch wisst ihr was? Jesus hat dir versprochen. Jesus hat mir versprochen. Ich will dich davon freimachen. Komm in meine Gegenwart. Komm zum Kreuz heute. Und ich will dich von diesen Dingen freimachen. Dieses Angebot steht heute dir zur Verfügung. Und ich möchte nicht, dass du dieses Angebot heute ablehnst. Wir wissen nicht, wie lange die Gnadenzeit Gottes gilt. Und das wurde uns nicht hinterlassen. Zu Noahs Zeit wurde Gnadenzeit begrenzt. Wir dürfen heute diese Gnade erleben. Und wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die dich heute beherrschen, wo du nicht der Herr der Dinge bist, dann lade ich dich heute ein. Komm nach dem Gottesdienst. Lass uns gemeinsam beten. Und Gott wird dich frei machen und zu seiner Ehre einsetzen. Gott möchte das und er möchte dich dazu heute gebrauchen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lass uns aufstehen und ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger, barmherziger und liebenvoller Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist und du hattest einen Plan, den Menschen von den Sünden, von der Sklaverei der Sünden frei zu machen. Und dieses Angebot gilt auch heute für uns und dafür danke ich dir. Ich bin dir dankbar dafür, dass wir so viele heute das auch erlebt haben. Aber es gibt so viele Menschen, die diese Freiheit noch nicht erlebt haben. Und die kämpfen in ihrem Leben und ich möchte dich genau für diese Menschen beten. Vielleicht sind das Menschen, die online diese Predigt hören, so möchte ich auch bitten, dass du in ihrem Herzen wirkst. Vielleicht sind aber auch Menschen hier in diesem Saal, die diese Predigt auch gehört haben und die das auch einsehen können. Ja, es gibt Dinge, die mich beherrschen noch in meinem Leben und ich möchte davon frei werden. So möchte ich auch bitten, Herr Jesus, dass du in ihrem Leben wirkst. Dass sie das nicht als Niederlage sehen, nicht als Scham sehen, um hier nach vorne zu kommen, um zu beten, sondern dass sie das als Sieg sehen dürfen. Dass sie es sehen dürfen als deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Ich möchte bitten, wirke du in den Menschen. Du hast uns versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. An anderer Stelle heißt es, wer seine Sünden bekennt, so wirst du treu und gerecht sein und uns vergeben und uns reinigen von allem Bösen. Und dafür danke ich dir. Amen.